Hallo und einen schönen guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen in unserem heutigen Transatlantic Call unter dem Titel Die Agenda Covid-19 Implikationen für eine neue globale Krise. Der heutige Transatlantic Call bleibt, zumindest was die Telefonleitung betrifft, diesseits des Atlantiks und deswegen sprechen wir auch Deutsch. Freut mich ganz besonders, dass wir heute wieder den Vorsitzenden der Atlantikbrücke, Sigmar Gabriel, mit in der Leitung haben. Guten Morgen, Herr Gabriel.
Guten Morgen, hallo.
Und es freut mich auch, dass wir gewissermaßen den Chefinformanten in Sachen Covid-19, nämlich Herrn Professor Alexander Kekulé, gewinnen konnten für unseren heutigen Transatlantic Call. Professor Kekulé ist renommierter Virologe und Epidemiologe und Inhaber des Lehrstuhls für medizinische Mikrobiologie und Virologie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und Direktor des Instituts für medizinische Mikrobiologie des Universitätsklinikums in Halle an der Saale. Er beschäftigt sich neben seiner Forschung schon seit Jahrzehnten mit Krisen- und Katastrophenmanagement und im Zuge der Covid-19-Pandemie äußerte sich öffentlich mehrfach dazu, dass Deutschland auf eine mögliche Epidemie nicht ausreichend vorbereitet sei. Und im Gegensatz zu vielen anderen Experten forderte er schon früh deutlich schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung der Epidemie. Schönen guten Morgen, Herr Professor Kekulé.
Guten Morgen.
Professor Kekulé, vielleicht beginnen wir mal mit einer ganz allgemeinen Bestandsaufnahme. Wo stehen wir denn, fangen wir mal mit Deutschland an, in Sachen Ausbreitung des Covid-19-Virus? Wie ist die Lage hierzulande?
Kurz beschrieben ist die Lage so, dass wir aus einer Pole Position gestartet sind, weil wir im Gegensatz zu China und anderen Ländern, die es quasi kalt und unvorbereitet erwischt hat, doch sehr, sehr viel Vorbereitungszeit gehabt hätten. Und wir haben diese Vorbereitungszeit leider verstreichen lassen und müssen jetzt eine Minute vor 12 oder eine Minute nach 12 wirklich alles unternehmen, um sozusagen in Boris Becker-Manier das Turnier noch umzudrehen, was eigentlich fast verloren ist. Wir haben vor einigen Tagen oder vielleicht schon vor einer guten Woche die sogenannte exponentielle Phase erreicht. Man hat in einer Epidemie, in einer Pandemie immer verschiedene Phasen, in denen auch verschiedene Gegenmaßnahmen sinnvoll sind. Und die Phasen, wo man, Sie haben es angedeutet, noch rechtzeitig hätte reagieren können, sind eigentlich vorbei, weil wir jetzt in einer Phase sind, wo sich das Virus exponentiell ausbreitet. Das heißt also, die Kurve geht steil nach oben und ähnliche Situationen hatten wir in Südkorea, das hatten wir in China, in Wuhan, das haben wir im Iran im Moment, das hatten wir in bestimmten Regionen Norditaliens und das haben wir jetzt in Deutschland. Und in dieser Phase ist es sinnvoll, sage ich mal so kurz vorneweg, nochmal einen letzten verzweifelten Versuch zu unternehmen, nochmal mit aller Kraft auf die Bremse zu treten, um quasi die Uhr von einer Minute nach 12 auf eine Minute vor 12 zurückzudrehen. Das wäre dann die Phase, wo man oder die Phase der Pandemie, wo man in der Lage wäre, durch Aufspüren einzelner Fälle und durch Isolation und Quarantänisierung der Personen, die dann positiv sind, noch etwas zu bewirken. In dieser exponentiellen Phase ist es dafür zu spät. Und die Bundesregierung oder das Robert-Koch-Institut empfiehlt jetzt letztlich diesen allerletzten Versuch, hier nochmal zumindest ein bisschen die Pandemie abzubremsen. Aber es ist natürlich, die Situation ist düster, das kann ich einfach nur so sagen, zusammengefasst mal.
Ich darf nochmal nachfragen, das heißt, wir sind jetzt eigentlich sozusagen dazu verdammt, diese den weitgehenden Shutdown im öffentlichen Leben hinzunehmen. Das ist jetzt die einzige Möglichkeit, die wir haben, um ein bisschen die Kurve zu verflachen, die dazu dient, dass wir möglicherweise etwas länger die Pandemie in Deutschland haben, aber nicht so hohe, sprunghaft ansteigende Erkrankungszahlen, ja, damit unsere Krankenhausbetten und Intensivbetten ausreichen.
Ja, Herr Gabriel, das ist das Narrativ, was sozusagen die Bundesregierung natürlich im Moment auch verfolgt. Das im Prinzip ja. Es ist nur, man muss da ein bisschen genauer hinschauen. Ich nehme an, dass alle dieses Thema Flatten the Curve natürlich jetzt kennen. Da gibt es folgendes Problem. Also der Ansatz ist natürlich, glaube ich, auch für die Bevölkerung offensichtlich an einer Stelle lückenhaft. Wenn man jetzt einfach sagt, wir versuchen die Zahl der Infektionen pro Woche, wenn ich das mal so sagen darf, zu reduzieren durch entsprechende Maßnahmen, und dadurch den Ansturm auf die Krankenhäuser ein bisschen zu steuern, wenn ich das mal so formulieren darf, dann hat das folgendes Problem. Die Kanzlerin hat, glaube ich, selber gesagt, auf jeden Fall der Bundesgesundheitsminister mehrmals, dass es schön wäre, wenn die Pandemie 2 Jahre dauert oder länger, je länger, desto besser. Sie können aber nicht drastische Maßnahmen der Kontaktsperre und das Social Distancing und vor allem der runtergefahrenen Wirtschaft, das können Sie ja nicht 2, 3 Jahre durchhalten. Das ist völlig unmöglich. Und auch das, was jetzt schon angeordnet ist, dass man also doch sehr, sehr dringend darum bittet, soziale Kontakte zu unterbinden, dass auch die Geschäfte zum großen Teil geschlossen sind, das können Sie ja nicht jahrelang machen. Das können Sie 2, 3 Wochen lang machen, aber nicht länger. Sonst bricht Ihnen an anderen Stellen alles zusammen. Wir müssen hier zwischen den Schäden durch die Pandemie selbst und den Kollateralschäden natürlich unterscheiden und beides ausbalancieren. Und deshalb gehört zu der Geschichte eigentlich dazu, dass man sagen müsste, das wird aber leider nicht, meines Erachtens nicht so begründet. Man müsste eigentlich sagen, wie lange man jetzt diesen sogenannten Shutdown macht. Das heißt, erstens, man kann das eigentlich aus verschiedenen Gründen, soziologisch, wirtschaftlich und psychologisch, kann man das tatsächlich meines Erachtens nicht länger als 2, 3 Wochen machen. Das halten wir in einer westlichen Demokratie nicht so lange durch. Und deshalb müsste man eigentlich sagen, wir versuchen das jetzt mit aller Kraft eine bestimmte Zeit lang. Danach müssen wir eine Phase 2 definieren, die den Leuten aber meines Erachtens vorher schon kommuniziert werden muss, indem man zwar reduzierte soziale Kontakte noch hat, indem man Social Distancing hat, indem man persönlichen Schutz hat vor Infektionen, aber indem man, sage ich mal, diese ganz restriktive Phase, wo die Leute ja fast nicht mehr aus dem Haus gehen sollen und es auch zum großen Teil nicht mehr tun, wo man die ein bisschen lockert. Und statt dieses Verhindern jedes Kontaktes in eine Phase geht, wo man sagt, die Menschen sollen sich klug schützen vor Infektionen, wenn sie dann Kontakte haben. Und ich glaube, das ist das Einzige, was man in einer westlichen Demokratie sozusagen durchsetzen kann und was funktioniert. Vielleicht kann ich, weil ich natürlich weiß, dass Sie transatlantisch denken, letztlich ist es so, was wir hier in Europa jetzt viel zu spät und verzweifelt anfangen, zu einem Zeitpunkt, wo es also wirklich natürlich schmerzt, dass es erst so spät angefangen hat. Das, was wir machen, ist letztlich, dass wir das Modell Wuhan kopieren, weil das ja am Ende scheinbar funktioniert hat. Ich bin aber fest überzeugt, dass wir eine westliche Antwort auf diese Pandemie finden müssen. Es ist notwendig, dass wir, es wird nicht funktionieren, dass wir mit der Methode, die in China unter einem, sage ich mal, fast totalitären System natürlich eine Option war, dass wir mit dieser Methode in Europa arbeiten. Ich glaube, das werden unsere Bürger nicht mitmachen. Und es entspricht auch nicht unserem westlichen Stil. Ich glaube, auf eine Katastrophe in der Weise zu antworten, dass man die Methode eines fast totalitären Regimes kopiert, ist nicht der westliche Weg, hier darauf zu antworten. Unser Weg, auf so eine Krise zu antworten, müsste sich besinnen auf unsere eigenen Stärken. Unsere Stärken sind doch eigentlich offene Diskussionen zum Beispiel und ein kritischer Diskurs im Sinne der alten aristotelischen Philosophie, dass wir offen über die Dinge reden im Westen. Das ist hier überhaupt nicht geschehen bisher, sondern es wird im stillen Kämmerchen sozusagen entschieden und dann gar nicht ohne Begründung immer vorgetragen, was als nächstes stattfindet. Wir brauchen eine offene Kommunikation. Das ist das zweite meines Erachtens Merkmal, was uns unterscheidet von dem chinesischen Regime. Wir brauchen auch, das wäre der dritte Punkt aus meiner Sicht, eine demokratische Legitimation. Das, was wir machen, muss demokratisch legitimiert sein. Es kann nicht sein, dass 1, 2 Wissenschaftler irgendwo im Hinterstübchen sich was ausdenken und das dann quasi 1:1 umgesetzt wird, weil die Politik völlig hilflos ist, diese Dinge zu beurteilen. Die legitimierten Entscheidungsträger sind diejenigen, die das verstehen müssen und die das hinterher verantworten müssen. Sie können nicht einen Molekularbiologen hinterher abwählen, der noch nie ein demokratisches Mandat hatte. Und der letzte Punkt, den ich machen möchte, heißt, trauen Sie Ihrem Volk. Ja, trust your people. Es ist notwendig, dass die Leiter, die Führer des Volkes, wenn ich das mal so sagen darf, dass die auch ihrem Volk trauen und nicht mit chinesischer Manier jetzt daran denken, als nächstes Ausgangssperren zu verhängen. Man muss darauf vertrauen, dass die Leute auch klug sind in Deutschland und auch in Europa und diese Dinge verstehen. Also mit diesem, sage ich mal, Aufschlag würde ich gerne unser Gespräch beginnen. Ich glaube, wir brauchen eine westliche Antwort, dürfen nicht die östliche kopieren oder die chinesische kopieren. Und ich würde der westlichen Antwort diese vier, sage ich mal, Säulen geben wollen.
Ich bin ja gar nicht so sicher, ob wir wirklich auf dem Weg zu einer chinesischen Lösung sind, denn ich meine, die ganze Debatte um Ausgangssperre ist ja insofern albern, als offensichtlich niemand in die Verfassung schaut. Da würde er überrascht feststellen, dass die Bundesregierung eine solche Ausgangssperre gar nicht verhängen kann. Dazu müsste sie, ja, wie denn? Dann müssten wir auf die Notstandsgesetzgebung zurückgreifen.
Ja, genau.
Ja, die ist gemacht worden. Die ist gemacht worden, um Deutschland vor einem Putsch zu schützen, ja, damit man dann das Militär im Innern gegen Aufstände einsetzen kann.
Also
ich kann mir nicht vorstellen.
Doch, ich sage Ihnen, es geht. Ich sage Ihnen, was die Gefahr ist. Also da, Herr Gabriel, da muss ich Ihnen widersprechen. Also meine Befürchtung ist, dass das mit der Ausgangssperre kommen wird. Und deshalb ist es mir so wichtig, darüber zu sprechen. Es gibt zwei Wege, die Ausgangssperre zu erreichen. Und natürlich, einige Medien haben mich vorher gefragt, bevor die Bundeskanzlerin ihre Ansprache gehalten hat, wird da jetzt die Ausgangssperre kommen? Da habe ich natürlich genauso geantwortet wie Sie und gesagt, als Bundeskanzlerin kann sie das gar nicht verhängen.
So ist es. Übrigens macht man es auch nicht abends um 19 Uhr.
Genau, sehr gut, das war jetzt der Profi, der gesprochen
hat. Man bringt solche Nachrichten nicht ins Volk, kurz bevor die Leute schlafen gehen wollen.
Sehr gut, also das hätte ich jetzt nicht gewusst, aber deshalb ist gut, dass wir zu zweit darüber reden. Also nee, es ist folgendermaßen, die Rechtslage ist natürlich allen bekannt hier in der Runde. Katastrophenschutz ist Ländersache, Zivilschutz, also Verteidigungsfall ist Bundessache und es gibt da nur die eine Ausnahme, den übergeordneten, außerordentlichen Notstand, der, wie Sie richtig sagen, ich glaube, Artikel 35 Grundgesetz, irgendwo in den 30ern steht es, da gibt es diese Möglichkeit. Die Kanzlerin hätte von dieser Möglichkeit vorher Gebrauch machen müssen und da sie das nicht gemacht hat, ist es ganz klar und auch natürlich nicht machen will, ist es ganz klar, dass sie an dem Tag und auch jetzt die nächsten Tage keine Ausgangssperre verhängen wird. Aber es gibt natürlich den Katastrophenschutz unter Ländersache und deshalb kann jeder Ministerpräsident im Rahmen des Katastrophenfalls, kann der diese Ausgangssperre einfach verhängen und meine Prognose ist, dass tatsächlich der bayerische Ministerpräsident Söder der Erste sein könnte, der hier aus der Reihe springt und aus verschiedenen Gründen, die sind sicherlich einerseits sachlich, andererseits auch politisch persönlich motiviert, aus verschiedenen Gründen der Erste sein könnte, der hier sozusagen den Abzug drückt und das einfach macht. Der kann das landesweit machen, da braucht er überhaupt nichts. Und dann befürchte ich einen Dominoeffekt, dass die anderen das auch machen.
Ich will ein bisschen die Spekulationen in Grenzen halten. Also erstens, wir sind uns einig, dass hoffentlich, dass die Frage, wenn die Bundesebene die Notstandsgesetzgebung in Kraft setzen würde, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn die Leute panisch werden.
Ja.
Denn das wäre sozusagen, ich stelle mir das mal vor, in den Bildern wie in Spanien, wo das Militär auf den Straßen steht und die Leute daran hindert, aus dem Haus zu kommen. Ich glaube, das ist eine so absurde Vorstellung, dass das niemand machen würde. Das Zweite ist auf der Grundlage in der Tat nicht nur Katastrophenschutz, sondern vor allem solchen Gesetz, können Länder solche Ausgangssperren anordnen. Auch da glaube ich, dass die vorsichtig sein werden. Die Fälle, die wir jetzt haben, beispielsweise in Bayern, es ist eben ein Bierfest gewesen, bei dem die Leute sich in einem Ort angesteckt haben. Und wenn ich das richtig weiß, hat nicht der bayerische Ministerpräsident angeordnet, dass die Ausgangssperre stattfindet, sondern der dafür zuständig ist, ist der Bürgermeister. Ich will ein bisschen darauf hinweisen, oder darum geht es mir, dass wir auch nicht so tun sollten, als seien wir auf dem Weg zur autoritären Lösung, sondern ich finde, bislang reagiert das Land relativ kalibriert und Sie müssen wissen, in diesem Land kann jeder, dem der Staat sagt, ich schränke deine persönliche Bewegungsfreiheit ein, der kann zu Gericht gehen und sagen, ich würde gerne mal die Güterabwägung des Staates in Frage stellen, ob eigentlich der schwere Eingriff in mein Grundrecht noch im Verhältnis steht zu dem Allgemeinwohl des Schutzes. Deswegen sage ich, ich glaube, China ist nicht unser Beispiel, sondern eher die Frage, gibt es eigentlich etwas, was wir, wenn man blickt nach Italien, nach Frankreich, in die USA, machen die etwas anders, besser oder schlechter als wir? Und gibt es da etwas, wovon wir lernen können?
Ich glaube, die könnten, wenn überhaupt, von uns lernen.
Okay.
Wir haben eigentlich, außer dass wir zu spät angefangen haben, haben wir einen Schlüssel, wenn ich jetzt mal so in die praktische Pandemiebekämpfung reingehe. Es freut mich, dass Sie meine große Befürchtung bezüglich der Ausgangssperre so ein bisschen relativiert haben. Es ist so, dass die wichtigste zwei praktischen Maßnahmen, die wir praktisch machen können und müssen, sind erstens unsere Testkapazitäten für die Virustests in einem nie gekannten gigantischen Maß hochfahren, weil das der Schlüssel sein wird, um weniger soziale Maßnahmen ergreifen zu müssen.
Und können wir das technisch? Ist das möglich? Das
sage ich mal, nichts ist unmöglich an der Stelle. Wir haben ja enorme Kapazitäten für riesige Maschinen, die automatisch solche Tests machen, die in allen möglichen Laboren in Deutschland verteilt sind. Das sind heutzutage sogenannte Laborstraßenmaschinen, die also unwahrscheinlichen Durchsatz haben. Wenn man hier dafür sorgen würde, dass die einen großen Teil ihrer Kapazitäten für diese Tests freistellen und wenn wir zugleich diese Produktion der Testkits, die wir da verbrauchen, also der Reagenzien, als nationale Aufgabe hochfahren würden, und zwar jetzt nicht erst in 6 Wochen, sondern diesmal wirklich sofort, dann glaube ich, dass wir damit in eine Phase kommen können, wo wir durch gezielte Testung verhindern können, dass wir alle sozusagen über einen Kamm scheren müssen, weil wir haben ja zunehmend Menschen, die auch schon immun sind und wir haben natürlich nur ein relativ kleines Fenster, wo wirklich jemand infektiös ist. Also nach der Ansteckung dauert es etwa 5 Tage, bis man Symptome hat und man ist wohl kurz vorher, also sagen wir mal nach 4 Tagen infektiös und diese Infektiosität dauert, je nachdem wie schwer die Krankheit ist, zwischen einer Woche und 2,5 Wochen. Aber das ist eigentlich, jetzt sage ich mal individuell, nur ein kleines Fenster Ihres Lebens, wenn ich mal so sagen darf, wo Sie wirklich die Kontakte meiden müssen. Und in dieser Phase würde, das ist die zweite Forderung neben der Diagnostik, würde auch unter Umständen eine ganz normale persönliche Schutzausrüstung reichen. Also wenn man so einen OP-Mundschutz aufhat und hustet, dann muss es schon ganz dumm kommen, damit man dann jemand anders ansteckt. Und jemand, der aktiv krank ist, also wirklich hustet und Fieber hat und dem schlecht geht, der wird ja sowieso zu Hause bleiben.
Eines der Fragen unserer Mitglieder ist dazu da. Vielleicht können Sie das gleich an der Stelle beantworten.
Gerne, ja.
Hier sind wir gefragt worden, wie hoch schätzen Sie, also Sie, Herr Professor Kekulé, die Wahrscheinlichkeit ein, dass Personen nach überstandener Infektion dauerhaft gegen Covid-19 immunisiert sind?
Also für die jetzige Pandemiesituation und die nächsten, sage ich mal, 6 Monate, würde ich das als 95% plus X einschätzen. Das ist sehr, sehr wahrscheinlich. Das ist ein sehr wahrscheinliches Ereignis. Wir wissen nicht, ob das Virus, nachdem es vielleicht 2-3 Mal um den Erdball zirkuliert ist, sich genetisch so verändert, dass der gleiche nochmal infiziert werden kann. Aber in diesem Fall wäre durch eine Kreuzimmunität, wie wir das nennen, der Krankheitsverlauf auf jeden Fall milder.
Und wann Ja, bisher Leisner, bitte.
Entschuldigung, ganz kurz auch noch eine weitere Frage aus unserem Mitgliederkreis. Es gibt ja irgendwie immer noch so einen gewissen Widerspruch, zumindest so aus der Laienperspektive. Einerseits die Strategie mit der Herdenimmunität, es werden ohnehin früher oder später sehr viele Menschen krank. Und sozusagen die jetzt irgendwie chinesische Strategie der radikalen Isolation, das Eindämmen des Virus. Da würde man doch sagen, schon erstaunlich, dass ein Volk von 1,4 Milliarden Menschen es geschafft hat, dass dort die Neuinfektionen in den letzten Tagen auf niedrige einstellige Werte gesunken sind. Also sozusagen radikale Isolation, Containment, aber das Virus würde ja wiederkommen, früher oder später. Ja. Also was ist dann, also ist das langfristige Szenario ohnehin Herdenimmunität bei dem Großteil der Bevölkerung, so dass wir einfach sagen, flatten the curve, die Ausbreitung verlangsamen, aber damit rechnen, dass es kommt. Oder kann man wirklich sagen, wir werden das Virus irgendwie los durch diese Isolationsmaßnahmen wie in China?
Nein, wir werden das Virus global nicht mehr los. Diese Chance ist vorbei. Das hätten die Chinesen vielleicht am Anfang geschafft. Es ist so, dass das nicht mehr so sein wird, weil es natürlich über Bande immer über die dritte Welt, über die weniger entwickelte Welt zurückkommt. Es ist so, dass wir aber, das Flatten the Curve ist auch ein bisschen, sage ich mal, das ist nicht ganz richtig, wie das immer gezeigt wird, weil es ja suggeriert, dass wir in jedem Fall immer alle sowieso infiziert werden. Wir müssen auch nicht über die Namen reden, die das ständig propagieren, dass 70% der Bevölkerung sowieso durchimmunisiert werden. Ich glaube, dass das auch eine Message ist, die falsch verstanden wird von vielen Leuten. Wir müssen ja davon ausgehen, dass wir auf jeden Fall in der westlichen Welt zumindest und in den Ländern, die das Geld dafür haben, in der Lage sein werden, diese Pandemie durch eine Impfaktion zu beenden. Davon gehe ich fest aus. Wir sind hier nicht Opfer eines Virus, wo wir uns dann früher oder später alle stellen müssen, sondern wir werden diese Kurve, die Sie vielleicht alle vor Augen haben, hinten einfach drastisch abschneiden. Da können Sie einen senkrechten Strich durchmachen in dem Moment, wo wir die Impfung haben. Und deshalb ist es natürlich weiterhin wichtig, die Kurve flach zu halten, dass bis dahin nicht so viele infiziert werden. Aber das ändert natürlich die Strategie. Weil die Frage ist völlig berechtigt, was würden wir sonst machen, wenn wir wie China jetzt zum Beispiel ganz gut aussehen. Der nächste Schritt ist ja, und das macht China ja auch jetzt aktuell, die Grenzen dicht zu machen und zu verhindern, dass das Virus wieder reinkommt. Wir wären dann zurück in der Situation, wo wir im Februar schon mal waren, dass wir eigentlich damals schon hätten durch Grenzschließungen oder durch Grenzkontrollen, sage ich es mal, einen erheblichen Teil des Problems verhindern können, zum Beispiel den Ausbruch in Norditalien. Und da werden wir dann wieder zurückkommen. Auf diese, sage ich mal, zweite Phase müssen wir uns dann einstellen, dass wir in einer Folgephase tatsächlich, wie das der gesunde Menschenverstand ja bereits sagt, verhindern müssen, dass aus den weniger entwickelten Ländern, die das natürlich nicht können, das Virus wieder zurückkommt. Also darauf müssen wir uns einstellen, und zwar das Ganze so lange, bis wir den Impfstoff haben. Und deshalb ist tatsächlich jetzt es gibt ja aktuell eine Publikation auch aus Großbritannien vom Imperial College, die also im politischen Bereich enorme Welle gemacht hat, wo also gesagt wurde, dass also die Strategie von Boris Johnson, sich hier einfach dem Virus zu stellen und zu sagen, wir lassen uns alle durchimmunisieren und dann ist gut, dass das nicht funktioniert. Das ist richtig. Da haben, sag ich mal, außerhalb von Großbritannien und vielleicht noch Holland eigentlich weltweit die Epidemiologen dieses Thema schon ganz früh entschieden. Also ich hatte die erste Telefonkonferenz dazu Ende Januar, mit chinesischen Kollegen, wo wir diese Option geprüft haben und gesagt haben, das geht nicht, weil die Krankenhäuser überlastet werden. Sie können nicht einfach dieses Virus durchlaufen lassen. Es gibt aber natürlich die Option, und das wäre so mein persönlicher Plan B, dass man sagt, wir nutzen jetzt die Zeit, in der wir auf der Bremse stehen, im Moment durch diese ganzen sozialen Restriktionen und Social Distancing, wir nutzen die, um die Risikogruppen in Sicherheit zu bringen. Das haben wir bis jetzt ja nicht gemacht, aber diese Option gibt es natürlich noch, dass man sagt, dass man Risikogruppen so gut wie es irgendwie geht in Sicherheit bringt mit einer sehr hohen Priorität. Dafür brauchen wir auch die Testung, weil sie dann das Personal, was diese Risikogruppen betreut, natürlich testen müssen, sonst anders geht's nicht. Und dass wir dann, wenn wir die in Sicherheit gebracht haben, die sozialen Restriktionen etwas lockern, auch die wirtschaftlichen Restriktionen etwas lockern und wenn ich mal so sagen darf, dann dosiert das Virus wieder ins Land lassen, solange bis wir den Impfstoff haben. Ich glaube, ganz praktisch wird es nicht anders funktionieren, weil sie in allen anderen Fällen entweder auf Jahre hinweg Social Distancing und sogenannten Shutdown machen müssen oder noch drastischere Maßnahmen machen müssen. Also diese Imperial College Studie hat dazu geführt, dass jetzt zumindest in Berlin intensiv über die Ausgangssperre nachgedacht wird. Ich habe gerade gehört, dass es gar nicht so einfach wäre, aber ich kann Ihnen berichten, dass man wirklich ernsthaft darüber nachdenkt. Und diese ganzen Optionen halte ich für nicht sinnvoll. Und deshalb wäre es natürlich sinnvoll, hier zu sagen, okay, wir hoffen auf den Impfstoff, wir wollen die Zeit bis dahin nutzen, indem wir Maßnahmen uns ausdenken, die etwas spezifischer sind, sozusagen minimalinvasiven Eingriff hier machen, durch persönlichen Schutz der Menschen, statt sie zu Hause einzusperren und vor allem die Risikogruppen in Sicherheit bringen. Und dafür brauchen wir diese Tests.
Haben Sie einen Blick auf die USA, wie die Entwicklung sich dort vollzieht?
Ja, in den USA. Ich nehme an, dass wir hier Chatham House Rules haben. Darf ich das nochmal fragen, ob das zitierfähig ist?
Na, das ist in Telefonkonferenzen dieser Größenordnung eher schwierig.
Gut, dann halte ich mich jetzt vorsichtig. Es ist folgendermaßen, wir haben in den USA die Situation, dass einige Leute an den CDC seit Wochen beobachten, also an der amerikanischen Seuchenbehörde seit einigen Wochen beobachten, dass wesentlich mehr Fälle im Land sind, als bisher registriert wurden. Das hängt mit den Testkapazitäten zusammen, aber auch mit der Möglichkeit, Zugang zu medizinischer Versorgung zu haben in den USA. Das ist ja ein Riesenvorteil in Deutschland, dass die Menschen keine Hemmung haben, zum Arzt zu gehen oder zum Testen zu gehen, weil sie dadurch keine wirtschaftlichen Nachteile haben. In den USA, wissen Sie wahrscheinlich, muss man meistens dafür bezahlen und kriegt vom Arbeitgeber unter Umständen auch Probleme, wenn man dann krank ist. Und deshalb ist es so, dass die Dunkelziffer dort gigantisch ist. Also die können Sie eigentlich nur vergleichen mit der Anfangsphase in China, möglicherweise auch in Italien. Also in Italien war die Dunkelziffer am Anfang auch irrsinnig hoch und das ist der Grund, warum die so eine hohe scheinbare Sterblichkeit haben, weil einfach die Dunkelziffer der Infizierten so groß ist. Umgekehrt übrigens nebenbei, das ist jetzt nicht gefragt worden, aber die niedrige Sterblichkeit in Deutschland wird ja ständig und überall abgefragt. Das liegt natürlich daran, dass wir besonders effizient jeden Fall finden und dadurch ist eben der Quotient, wenn man quasi Tote geteilt durch Gesamtinfizierte, dadurch ist dieser Quotient einfach niedrig bei uns. Und in den USA sehe ich ehrlich gesagt eine ganz katastrophale Situation voraus, weil wir eine Mischung haben aus einer gewissen Unsicherheit, wenn ich es mal politisch ausdrücken darf, bei der Führung und auf der einen Seite und auf der anderen Seite einer längst aus dem Ruder gelaufenen Situation, die aber bisher nicht kommuniziert wird oder nur in einigen Bundesstaaten offen kommuniziert wird.
Gibt es eigentlich unterschiedliche Tests? War eine Frage der Mitglieder.
Ja, es gibt unterschiedliche Tests. Wir haben insgesamt weltweit meines Wissens 5 oder 6, die jetzt funktionieren.
Die haben werden die gegeneinander akzeptiert?
Evaluiert, also genau, ja. Das ist das. Ich sage das deshalb, weil da gibt es jemanden, einen deutschen pensionierten Wissenschaftler, der so ein bisschen wettert gegen die Tests. Es ist so, dass der deutsche Test einer von 5 oder 6 ist und die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt die alle gleichermaßen und die CDC in den USA haben ihren eigenen zum Beispiel. Aus Hongkong gibt es einen Test, der dort entwickelt wurde. Dann die chinesische nationale Gesundheitsbehörde hat nochmal einen anderen Test. Die funktionieren alle ein bisschen anders und zeigen aber vergleichbare Ergebnisse, sodass wir jetzt nicht befürchten müssen, dass wir das Falsche hier untersuchen.
Professor Kekulé, eine weitere Frage, die uns erreicht hat, ist, mit welcher Infektionszahl haben wir einen Point of No Return erreicht, wo die intensivmedizinische Versorgung, wie wir sie kennen, nicht mehr möglich ist?
Also wir haben bei der Pandemie ist es so, da gibt's es gibt quasi 3 Phasen, kann man sagen, auch bei der Bekämpfung der Pandemie. Die erste Phase nennen wir in diesem Paper vom Imperial College, jetzt ein bisschen falsch formuliert, aber wir nennen die erste Phase eigentlich international immer Prevention, Verhinderung, das wäre zum Beispiel Einreisekontrolle. Die zweite Phase heißt Control, wo sie im Land versuchen, Fälle zu identifizieren und schnell zu isolieren und in Quarantäne zu bringen. Und die dritte Phase heißt Mitigation, wo sie nur noch die Krankenhäuser schützen und versuchen irgendwie die Folgen der Schadensbegrenzung, würde man auf Deutsch sagen. Und diese Mitigation-Phase ist eigentlich die Phase, wo der Point of No Return erreicht ist bezüglich der Ausbreitung. Wir nennen das dann einen Tipping Point. Eigentlich ist kein Point of No Return, also ein Tipping Point, also ein Kipppunkt auf Deutsch, wo quasi diese Kurve, die Sie wahrscheinlich alle vor Augen haben, in den exponentiellen Verlauf übergehen. Die Parameter dafür sind, dass wir typischerweise, wenn wir mehr als 200 Initialfälle in einer Population zugleich haben, also 200 Erstfälle gleichzeitig, wie es zum Beispiel in Norditalien eigentlich war und jetzt auch in Deutschland ist, dann kann man statistisch nachweisen, dass man jenseits dieses Tipping Points ist. Und der andere Indikator ist, wenn die Verdopplungszeit der Infektionen, also der registrierten Infektionen, im Bereich von 2,5 Tagen liegt. Auch das haben wir in Deutschland. Also nach diesen beiden Parametern sind wir eindeutig hinter diesem Tipping Point. Und jetzt ist eigentlich mit normalen epidemiologischen Möglichkeiten gar nicht mehr möglich, diese Kurve abzubremsen, sondern eben nur noch mit kompletten Social Distancing bundesweit. Das ist die einzige Option, die man hat, um quasi wieder vor diesen Tipping Point zu kommen, wo man wieder mit Identifikation von einzelnen Fällen und Isolation und Quarantäne irgendwelche Effekte erzielt. Aber jetzt im Moment würde das alles keinen Effekt mehr machen, sondern das Einzige, was wir noch machen können, ist eben dann richtigerweise von der Bundesregierung angeordnet worden, dass man versucht, bundesweit die soziale Distanz zu halten. Aber eben auch als Alternative davon, das möchte ich nochmal betonen, wenn wir alle diese einfachen OP-Schutzmasken hätten, die ja exportiert importiert worden, diese ganz einfachen Papiermasken im OP. Und dann würde die Infektionszahl so drastisch sinken, dass wir gar nicht mehr zu Hause bleiben müssten, weil dieses Virus wird eben durch die Atemluft in allererster Linie übertragen. Diese Schmierinfektionen, von denen oft die Rede ist, spielen auch eine Rolle, aber sind weit sekundär. So dass man, wenn jeder einen OP-Schutz hätte, rein theoretisch, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in den Bereich käme, wo man wieder vor diesem Tipping Point ist. Wir würden die Krankheit nicht auf null reduzieren, aber wir könnten sie dann wieder mit den Methoden, die vorher gewirkt haben, die ich gerade genannt habe, kontrollieren.
Bei welcher Neuinfektionszahl würden Sie sich denn, das war die Frage des Mitgliedes, bei welcher Zahl würden Sie sich Sorgen machen, was die Versorgung betrifft? Also wie viel sind
Sie jetzt dran? Also wir haben jetzt, Sie müssen davon ausgehen, dass wir immer etwa viermal so viele oder fünfmal so viele Fälle in Deutschland haben, wie die offiziellen Zahlen des RKI sind. Das liegt daran, dass es eine Woche dauert, bis die Krankheit überhaupt ausbricht, 5 Tage, bis sie ausbricht, nochmal 2, 3 Tage, bis sie diagnostiziert ist. Und dann gibt es nochmal Meldeverzug, macht zusammen so knapp 10 Tage. Und damit blicken Sie quasi immer in die Vergangenheit, wenn Sie die Zahlen anschauen, die da gemeldet werden. Und wir sind längst schon über diesen Punkt, wo die Versorgungskapazität in Deutschland überschritten wird. Da kann ich, um das aufs Detail, jetzt nicht in Details einzugehen, es gibt eine Studie der Deutschen Krankenhausgesellschaft, eine Mitteilung, die jetzt gerade vorgestern, glaube ich, rausgekommen ist. Nee, Deutsche Gesellschaft für Epidemiologie heißt die. Die kann ich Ihnen gern zur Verfügung stellen, da müssen Sie es nicht suchen. Und da steht es im Detail drinnen, wie das ist mit den Intensivbetten, ab welcher Situation welche Überlastung eintritt. Das haben die Autoren, glaube ich, am 10. März ungefähr geschrieben. Die ist nicht mehr ganz aktuell. Und da sehen Sie aber in den Kurven, dass wir über den Punkt schon hinaus sind.
Die Frage ist ja, in den letzten Jahrzehnten wurde ja immer behauptet, Deutschland habe zu viele Krankenhausbetten. Die Gesundheitsökonomen haben uns immer gesagt, wir sollen Betten abbauen. Es gab früher sogar Infektionsstationen in kleinen Krankenhäusern, kann ich mich noch daran erinnern. Das ist alles aufgelöst. Gott sei Dank ist offensichtlich der Bettenabbau nicht so stark vorangetrieben worden, wie sich das die Ökonomen gewünscht haben. Jetzt haben wir jedenfalls im Vergleich zu anderen Ländern relativ viele Betten. Das hilft uns jetzt. Die Frage ist, ob wir auch genug haben, die als Intensivbetten genutzt werden können, wo Beatmungsmöglichkeiten geschaffen worden sind.
Also da es gibt ja Pläne, die sind aus dem Jahr. Also ich habe den ersten offiziellen vorgestellt, habe ich kurz nach der SARS-Epidemie, also es war im Jahr 2003, im November habe ich im Auswärtigen Amt die ersten Pandemiepläne da präsentiert. Und da stand schon auf den alten Folien, die habe ich nochmal nachgeschaut, unbedingt Beatmungsgeräte kaufen, Masken kaufen, Desinfektionsmittel einlagern. Und das ist jetzt nicht eine besonders geniale Idee gewesen, sondern das stand in allen Plänen weltweit. Das haben wir aus ökonomischen Gründen nicht gemacht. Ich glaube aber, hier ist nicht das Versäumnis ist nicht die Zahl der Betten. Unser Problem ist nicht die Bettenzahl, sondern das Problem ist wirklich, wie man die Betten nutzt und welche Geräte man hat. Und das ist sehr, sehr komplex und da haben wir jetzt wenig Zeit, das vorzubereiten. Aber um noch was Positives zum Schluss zu sagen, wir sind ja auch gut im Improvisieren. Und jetzt müssen wir eben improvisieren, jetzt müssen wir eben ganze Krankenhäuser leer räumen und nur zu Covid-19-Kliniken machen, dahin alle Beatmungsgeräte stellen, Personal rekrutieren, was vielleicht schon im Ruhestand ist und so weiter. Und wie ich gehört habe, sind jetzt auch endlich diese Infektionsschutzmasken geliefert worden. Zumindest gab es gestern eine Erklärung, ich glaube, des Robert-Koch-Instituts, sodass wir jetzt im letzten Moment schon in der Lage sind, da unsere Kapazitäten hochzufahren. Da haben Sie recht, Herr Gabriel, wenn wir nicht genug Krankenhäuser hätten und wenn wir nicht ein paar Krankenhäuser einfach leerräumen könnten dafür, weil wir eben Überkapazitäten haben, dann wären wir natürlich jetzt in einer schlechteren Lage. China hat ja, Wuhan hat ja das Krankenhaus schnell neu auf der Wiese errichtet. Wir haben so viele Betten, dass wir einfach eins leerräumen können für den Zweck und das ist natürlich viel schneller und besser.
Vielen Dank für die Zeit und ich kann ja noch, in den nächsten Wochen nicht häufiger mit Ihnen telefonieren müssen, sondern es bei diesem einen Telefonat bleibt jedenfalls was für viele, glaube ich, sehr aufschlussreich. Herzlichen Dank und alles Gute für Sie.
Sehr gerne, Herr Gabriel. Tschüss.
Vielen Dank an Sie alle, auch im Namen der Mitglieder. Dankeschön. Und das war der Transatlantic Call heute mit Professor Alexander Kikoli und Sigmar Gabriel. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.